Der Jakob war ein Mann, der alles da hat, um erfolgreich zu sein. Er hat gelogen, betrogen und gemobbt. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse hat er eine neue Einstellung bekommen und eine ganz wichtige Lektion für sein Leben gelernt. Nämlich, dass Gott für ihn kämpft. Es ist Gott, der ihm Talent anvertraut hat. Es ist Gott, der Türen öffnet. Es ist Gott, der Geschichte mit seinem Leben geschrieben hat. Darum ist der Jakob so ein super Beispiel für dein und mein Leben. Ja, guten Abend miteinander, auch von meiner Seite. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe bis vor kurzem nicht wirklich viel anfangen mit dem Jakob. Aber wenn ich mich auseinandersetze mit dieser Serie, mit dem Mensch, mit dem Gauner, und ich gemerkt habe, was Gott aus diesem Leben gemacht hat, hat mich die Geschichte von dem Mann, vor allem von Gott her, unglaublich anfangen faszinieren. Gott hat 21 Jahre gebraucht, um aus dem Gauner einen brauchbaren Mann Gottes zu machen. Eine mega ermutigende Geschichte für dich und für mein Leben, was Gott an Menschenleben an Gutem kann tun. Der Hintergrund von seiner ganzen Familienkonstellation war recht komplex gewesen und darum lasse ich jetzt dazu noch einen kurzen Clip anschauen.
Jakob wollte immer einen Segen abstauben. Eine Geschichte macht dies sehr deutlich. Eines Tages kam sein Bruder Esau hungrig von seiner Jagd nach Hause. Sicherlich mit einem halben Elch auf der Schulter. Dann stieg ihm die Linsensuppe von Jakob in die Nase und benebelte seine Sinne. Aber anstatt, dass Jakob ihm diese freundlich anbot, sagte unser kleiner Segen-an-sich-Reißer zu ihm: Ey, Locke Socke, du kannst das Süppchen haben, wenn du mir dein Vorrecht als Erstgeborener überlässt. Daraufhin der haarige Esau: Mir doch egal, nimm es, Hauptsache ich kann jetzt futtern. Und so erschlich sich unser kleiner Fuchs das Recht auf das Erbe und den väterlichen Segen.
Genau, der Jakob, er hätte das Erstgeborene sollen bekommen. Erstgeborene sein, das heisst, dass du alles doppelt bekommst. Doppelt im positiven Sinn. Also doppelt die Anzahl Tier ist von der Wirtschaftlichkeit zu dieser Zeit sehr wichtig gewesen. Doppeltes Land, doppeltes Geld. Einfach alles doppelt. Das ist das, was der Esau bekommen hätte, wozu er gedacht worden ist, von Gott her. Und jetzt tut der Esau die riesen Möglichkeit, die er hat, mit dieser Perspektive für seine Zukunft, tut er mit einem Linsengericht verscherbeln. Also ein Linsengericht, das kannst du kaum ein Essen nennen, oder? Linsen, wenn es wenigstens ein T-Bone Steak gewesen wäre, aber Linsen, oder? Ich meine, da rein, da raus und adios ist es gewesen. Und alles, was du gehabt hättest für deine Zukunft, ist einfach weg. Und du griffst dich an den Kopf und denkst, wie ist so etwas möglich? Das ist von der Verhältnismäßigkeit ungefähr so. Du musst dir den Deal vorstellen, wie du kommst da in die Glaskuppel, du siehst, dass es heute Abend Hotdog gibt, gibt es glaube ich nicht heute Abend, wie auch immer. Du siehst, es gibt Hotdog, du freust dich riesig auf Hotdog, nach der Celebration gehst du hingehen, zu der Bar, wo du Hotdog bestellst und in dem Moment erfährst du, dass der Kriegel gerade den letzten Hotdog bestellt und genommen hat. Der Kriegel ist ein Pianist, der hübsch mal oben da spielt und du siehst, wie er da ist, ja genau, da ist er und er will gerade abbeissen und sagst, Kriegel, stopp, ich wünsche mir den Hotdog, ich werde ihn geben. Der Kriegel ist an diesem Abend nicht so gut drauf, nicht so gross spendabel wie sonst. Und er sagt, gebe ich dir nicht. Und sagt, Kriegel, komm, ich weiss, du fährst so eine alte Gurke von einem Auto. Ich mache dir folgenden Deal. Hier hast du meinen Autoschlüssel. Du gibst mir jetzt den Hotdog, weil ich brauche einen Hotdog. Und du kannst dafür meinen Mercedes-Van haben. Ist sehr unreal, ja? Sind wir uns einig? Auf den Deal gehst du nicht ein, aber die eine Seite nicht. So ungefähr war die Verhältnismäßigkeit von diesem Deal. Und du fragst dich um alles in der Welt, wie hat so etwas stattfinden? Ist die Geschichte wirklich wahr? Und wir werden im Laufe dieses Abends merken, dass in uns allen so einen kleineren oder auch einen grösseren Esau steckt. Lass uns das in den nächsten Minuten in dieser Message weiter miteinander anschauen. Ich habe so drei Hauptpunkte. Mein erster Punkt da ist, verwechseln Erfahrung nicht mit Reife. Weil eigentlich manchmal, ja, je älter das jemand wird, umso reifer wird die Person logischerweise, muss nicht unbedingt sein. Du kannst einfach auch nur einfach älter werden. Bei unseren zwei Personen da, was um das Erb geht, lesen wir Folgendes. Die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein erfahrener Jäger, der gern im Freien herumstreifte. Jakob dagegen war ein ruhiger Mann, der lieber bei den Zelten blieb. Also der Esau, er war so der klassische Mann gewesen, und der Jakob war so ein bisschen der Mama-Schösler gewesen. Wir denken oft, dass das einfach zwei junge Typen gewesen sind. Die waren mal jung gewesen, das ist richtig. Aber man sagt, dass sie wahrscheinlich ungefähr zu dieser Zeit um die 50 gewesen sind. Also schon ein rechtes Alter hinter sich hatten, wo sie den Deal zusammen gemacht haben. Und ich werde die zwei, oder ich möchte mal das ganze Familienkonstrukt ganz kurz mit so vier Tomaten vergleichen. Die erste Tomate, das ist jetzt die vertrocknete Tomate, das ist der Esau. Vertrocknet aus dem Grund, weil er seine Vision, seine Bestimmung einfach so billig hergegeben hat. Nämlich sein Erstgeburtsrecht. Wenn du deine Vision verlierst oder gar nie eine gehabt hast und hast, dann wirst du viel schneller einfach der Lust verfallen. Wie kannst du wegen einer Linsensuppe deine Zukunft einfach so verschleudern? Denn wenn die momentane Lust, Verlockung grösser ist als die Vision, die du hast, vergrössere die Vision und die Lust und Begehrlichkeit wird kleiner. Ich habe mir bereits so einen Moment in meinem Leben, was es so für Stationen gegeben, ist mir so in den Sinn gekommen, in meiner Jugendzeit, als ich auch so Momente hatte, sind mir so zwei Situationen in den Sinn gekommen. Die Situation war, als ich nach meiner Kochausbildung geplant, eine theologische Ausbildung zu machen. Ich hatte noch als Koch gearbeitet in einem Restaurant. Und eines Tages kommt der Patron von diesem Restaurant, der Chef, zu mir und sagt: Herr Bächler, wir würden Ihnen gerne Küchenchef, also die Stelle als Küchenchef anbieten. Ich habe gesagt: Danke vielmals für das ehrenvolle Angebot, aber ich habe vor, eine theologische Ausbildung zu machen. Der Mann hat nicht einfach locker gelassen und gesagt: Herr Bächler, das ist die Chance von Ihrem Leben. Ich habe mit 20 Küchenchef werden. Stell dir mal vor, wie viel Geld Sie können verdienen können. Und der Duft von dieser Lunzensuppe, vom Geld, oder, ist zu mir aufgestiegen. Aber die Vision, die ich hatte, war grösser als ein bisschen Geld und ein bisschen Ehr. Etwas Zweites, was in den Sinn kam, war, in meiner Jugendzeit, logisch, in diesem Alter, all meine Kollegen rundherum, oder immer wieder abgehängt mit Frauen, all die Frauen-Stories, oder? Ich meine, ich war auch ein Mann mit Hormonen. Und ich habe all die Frauen auch wahrgenommen und all die Düfte, die da aufgestiegen sind, oder? Vor mir. Und ich habe mir noch zehnte Zanger ein Abenteuer gewünscht. Aber ich habe gewusst, und ich habe gedacht, und ich habe geglaubt, und ich habe vermutet, dass irgendwo auf dem Planet Erde wird wahrscheinlich irgendwo eine Frau schon unterwegs sein, die ich mal wieder heiraten will. Ich habe gesagt: Hey Cousin, ich will so gut wie möglich schon jetzt meiner künftigen Frau treu sein. Die Vision, die ich hatte, war grösser als die momentane Duftnoten, die alle um mich herum geschwirrt sind. Das heisst, wenn du visionsorientiert bist, dann sagst du zu Sachen Nein, die vielleicht im Moment gut aussehen, aber du bist bereit zum Warten. Er konnte nicht warten, er hat im Moment gelebt und er ist so eine vertrocknete Tomate geworden. Zweite Tomate, die wir haben, was haben wir für eine? Genau, das ist so die grüne. Das ist das Bild für den Jakob. Der Jakob, eine grüne Tomate. Grün ist nicht schlecht. Das heisst, du hast noch Reifungspotenzial. Du tust die Tomate in die Sonne, sie wird nachher reifen und die Tomate wird mal grün. Der Jakob war genau so einer. Er war am Anfang eine grüne Tomate, aber während 21 Jahren ist er hergereift. Er hat vor allem eine Lektion gelernt. Nicht ich muss kämpfen, sondern Gott kämpft für mich. Und auch er ist nachher nicht sich verändern. Die dritte Tomate, nicht so eine schöne Tomate, das ist, sorry, Rebecca, jede gute Geschichte hat auch eine Frau. Mit Rebecca hat viel Gutes gehabt, aber in dieser Situation ist sie nicht cool gewesen. Sie hat eigentlich so das Schlimmste gemacht, was du machen kannst. Du hast das eine Kind mit vom anderen bevorzugen, mehr lieben. Sie hat sogar geholfen, dass ihr Sohn schwindelt und lügt. Also in dem Moment, ich will sie nicht grundsätzlich als so darstellen, aber in dieser Situation war es wirklich eine ungenießbare Tomate gewesen. Sorry, Rebecca. Gut, gehen wir schnell weiter zu der reifen Tomate. Das war der Isaac gewesen. Der Isaac, der Vater vom Esau, vom Jakob. Er war alt gewesen, aber er konnte ein Erbe hinterlassen. Er konnte loslassen. Er konnte seinen Nachkommen etwas weitergeben. Und ich denke, die Frage ist, was für eine Tomate bist du heute, also wenn ich das Bild brauche, bist du und ich heute Abend, klar, wir sind alle zusammen irgendwo, so beim Isaac, bei der reifen Tomate natürlich, niemand von uns wird so eine vertrocknete, ungenießbare Tomate sein. Aber das Ziel ist ja ganz klar, dass du und ich, dass wir so im Geist sehen, reife Tomaten werden. Lass mich jetzt einen Gedanken weitergehen. Und ich habe mit dir einen Vers lesen. Ich habe einiges ist ja schräg in dieser Story vom Jakob, vom Esau. Und es gibt auch der ein und andere ganz schräg und komisch Vers. Ich habe mit dir jetzt einen Vers anschauen. Das ist wahrscheinlich einer der komischsten Versen in der Bibel. Und das steht sogar noch im Neuen Testament. Du denkst, ich kann so etwas im Neuen Testament stehen. Und zwar: Ich habe nur Jakob geliebt, aber Esau gehasst. Warum hasst Gott einen Mensch? Tut Gott überhaupt einen Mensch hassen? Ich denke, es geht hier darum, dass Gott die Einstellung, die der Esau gehasst hat, also gar nicht gut gefunden hat. Das Tragische beim Esau war, dass er für den Moment gelebt hat. Er hat die momentane Lust, die momentane Verlockung mehr gewichtet als das, was Gott für ihn plant und denkt hat. Und wir sehen diesen Punkt, da ist Gott gar nicht so easy. Gott hat mit ihm einen Weg gehen und der Esau hat gefunden, mag ich nicht, ich will der gleiche Typ bleiben. Das führt mich gerade zum nächsten Segenskiller. Mit zwei Punkten ist Lust und Bequemlichkeit können uns unser Leben viel mehr verbauen, als wir es oft im ersten Moment wahrnehmen. Ungestillte Bedürfnisse können sehr schnell zu unweisen Entscheidungen führen. Hier in diesem Fall lesen wir Folgendes. Der Esau sagt, lass mich noch schnell etwas von der roten Mahlzeit da essen. Ich bin ganz erschöpft. Kennst du das auch, wenn du so ganz erschöpft bist? Es gibt die bekannte Geschichte vom Bayern Ex-Trainer, vom Trapattoni. Er hat den Spruch gesagt, Flasche leer, oder? Flasche leer. Die Fußball kennen die von uns, die kennen noch die Szene. Und wenn die Flasche einfach, sorry, so muss ich, wenn einfach nichts mehr drin ist, wenn einfach der letzte Tropfen ist draussen, du hast alles gegeben im Job, nach einer Prüfung, daheim, in der Familie, in deinem Hobby, vielleicht in der Kirche, vielleicht denkst du dir gegenüber Gott, du hast alles gegeben, du bist so erschöpft, du magst einfach nicht mehr. Ich habe dazu ein Vers Zitat, so zu der totalen Erschöpfung. Ich habe so Hunger, dass ich vor lauter Durst gar nicht mehr weiß, was ich rauchen soll, so müde bin ich. Einfach nicht mehr weiss, was Hunger und oben ist. Und so ungestillte Bedürfnisse können dazu führen, dass wir aber unweise Entscheidungen fällen. Hier lesen wir folgenden Vers. Nur wenn du mir dafür dein Vorrecht als ältester Sohn überlässt, fordert Jakob. Und jetzt kommt der Satz, was nützt mir mein Vorrecht als ältester Sohn, wenn ich am Verhungern bin? Also was er hier sagt ist, was nützt mir doppelte Schafe, doppeltes Haus, doppeltes Geld, doppelt, wenn ich jetzt Hunger habe? Und du und ich, wir merken eins immer mehr, die schräge Geschichte, was sich vor ungefähr oder vor gut 3900 Jahren zugetragen hat, wo man im ersten Moment ist, ist die Geschichte überhaupt wahr? Kann man so plötzlich merken, wir plötzlich, die Geschichte ist so real in unserer heutigen Gesellschaft. Es ist eigentlich der Prototyp von der Jetzt-Gesellschaft. Ich will es jetzt. Scheißegal, was morgen ist. Merken wir? Wir sind voll in unserem Geschehen drin, wo wir heute drinnen stehen mit dieser Story. Schau, der Punkt ist der. Der Teufel, dein Feind, ergreift dich in deiner Schwäche an. Nicht in deiner Stärke. Nicht, wenn du im Saft bist. Sondern ergreift dich an in deiner Schwäche. Er hat dich studiert, dein Leben lang. Er weiß genau, wo deine Schwachstellen sind. Und die Bibel sagt, der Teufel kommt so wie eine Schlange. So wie eine dicke, fette Boa, die sich heranschlängelt. Und vielleicht hast du gewusst, wenn eine Boa ihr Opfer umschlingt und killt, dann ist es nicht so, dass sie einfach die Knochen brechen vom Opfer, sondern sie tut das Opfer umschlingen. Und jedes Mal, wenn das Opfer ausschnaufen, zieht sie wieder zusammen. Und das Spiele, oder nicht Spiele, tut sich einige Mal wiederholen, bis es nicht mehr zum Ausschnaufen geht. Und dann bist du erledigt. Und kennst du so in deinem Leben, die Momente, wo du so am Ausschnaufen bist, so endlich Ferien. Prüfung geschafft. Wochenende. Und jedes Mal zieht je nachdem die Schlange zusammen. Wenn wir erschöpft sind, wenn wir so am Ausschnaufen sind, so, ist je nachdem der Moment, wo Satan als Schlange dein geistliches Leben abwürgen will. Es gibt 5 so ganz gesunde Fragen, wir müssen die Fragen stellen, wie sieht es eigentlich in meinem Leben aus, was sind die Punkte in meinem Leben, wenn Satan als Schlange mich tut, geistlich gesehen angreifen. 5 Fragen, die du dir stellen kannst. Die erste ist die Stimmungsfrage. In welcher Stimmung versucht mich der Feind am allermeisten? Ist das spannend? Nein, so verschiedene Stimmungen. Je nach Stimmung bist du voll gut drauf. Dann ist keine Gefahr. Aber es gibt ganz andere Stimmungen. Kennst du Stimmungen bei dir? Ich kenne bei mir so Stimmungen auch. Zum Beispiel reden. Ich tue grundsätzlich sehr gerne reden. Ich kann wirklich stundenlang reden, mit Leuten reden. Ich vergesse mich bei den Leuten. Ich liebe das. Aber ich kenne die Momente, da komme ich heim. Jetzt sollte noch meine Frau reden. Und ich mag nicht mehr reden. Frau, ich habe jetzt den ganzen Tag geredet und jetzt, ich mag nicht mehr reden. Und dann habe ich plötzlich eine ganz komische Stimmung bekommen, die nicht cool ist für meine Frau oder für meine Kinder. Ich kenne das von mir. So Stimmungen. Ist das bei dir? Zweitens, an welchem Tag in der Woche? Sind alle Tage gleich? Vielleicht ist es bei dir der Mittwoch. Am Mittwoch gehst du dort und dort her und dort ist die und die oder der und der attraktive Frau Mann. Und als verheirateter Mann machst du ein bisschen zu viel. Ist nicht gut. Welcher Tag? Zu welcher Uhrzeit? Vielleicht ist es Freitag am Abend, 17:30 Uhr, wenn du ein Weekend hast. Die entscheidende Zeit ist nicht 23:00, wenn du irgendwo in der Beiz am Abhängen bist und schon viel bechert hast und entsprechende Stimmung mit deinen Kollegen ist und merkst, eigentlich sollte ich jetzt, sondern die entscheidende Weichenstellung ist vielleicht 17:30 Uhr gewesen, wo die Entscheidung ist, wo gehe ich jetzt her nach dem Feierabend, liebe Leute. Und diesen Faktor, den wir so oft unterschätzen. Viertens, wo? Passiert es? Wo macht es? Wo ist es? Daheim? Beim Nachbarn? Im Ausgang? Am Arbeitsplatz? Als wir da die Kirchen aufbauen waren, schon einige Jahre her, habe ich noch im Manor im Bereich Früchte und Gemüse gearbeitet. Und zu dieser Zeit ist heute zum Glück nicht mehr so, aber dann war es wirklich so, dass man als Angestellter hast du im Bereich Supermarkt hast du den Kunden die Ware abgewogen. Also ihre Tomaten, ihre Bananen, ihre... Ich, ziemlich bei der Weiche, aber es war dann so. Also, die Kunden sie kommen mit ihrem Wägeli, und ich bin hinter der Waage gestanden und sie geben mir, sie so ins Wägeli rein, oder? Bücken sich und geben mir ihr Säckchen und ich habe es dann gewogen. Sehr intelligent. Aber wie auch immer, der Punkt war im Sommer, ich bin vor dieser Waage gestanden, die Frauen kommen, Sommer, oder? Und ich sehe den ganzen Tag nur Brüste, oder? Ja, da ist die Waage vorne und Brüste und was musst du jetzt schauen? Versteht mich irgendein Mann? Ja, danke. Frauen, genau. Aber es war nicht dramatisch gewesen. Aber für mich so, als werdender Pastor, Thema, ja, immer, es war noch ein Challenge gewesen. Ich habe wegen dem nicht den Job gewechselt. Ich habe meinen Job durchgezogen. Aber manchmal gibt es so Orte, wo man merkt, das ist nicht so einfach. Und manchmal kann man es wechseln, manchmal nicht. Manchmal ist es der eigene Prozess, was mache ich damit. Aber es ist manchmal gar keine schlechte Sache. Wo ist es? Genau. Fünftens. Wer was? Kollegen, Kolleginnen, vielleicht dein neuer Schatz, dein Schätzchen. Ich mag dir dein Schätzchen gönnen, wo du vielleicht neu kennengelernt hast. Aber ich kann dir eins sagen, ich 20 Jahre Pastor sein, es gibt kaum einen Bereich, den ich so oft erlebt habe, wo Leute irgendwo ab, was auch immer, aufgrund von einer neuen Beziehung, die sie einfach weggezogen hat. Was, mit was für Leuten, was bist du zusammen, wer was? Vielleicht auch von den Gegenständen. Das ist jetzt eine Mineralflasche. Vielleicht ist das etwas mit anderem Inhalt, wo du merkst, das ist nicht gut. Oder dein iPhone. All die elektronischen Möglichkeiten. Fernsehen. Serien. Ich meine, was gibt Schönes als Wochenende und irgendwo abtauchen in eine Serie, wo tagelang, wo du nächtelang gehst, oder wo du ziehst das alles rein. Das ist so. Ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Bedürfnis, ich kann mir vorstellen, manchmal wünsche ich mir, ich könnte einfach tagelang nur noch irgendwie auf mich einfach berieseln. Ich kenne das Gefühl, aber ich mache es nicht. Ich gebe mich dem nicht her. Weißt du, warum nicht? Erstens, ich kann mir es nicht leisten, ganz einfach. Und zweitens, es tut mir nicht gut. Also stell dir im Moment eine Frage, wo die Schlange dich umgeht, was sind deine gefährdeten Bereiche? Und überleg dir, wie kannst du darauf reagieren? Das führt mich gerade zum nächsten Punkt. Gib den Versuchungen dich nicht einfach so gleichgültig und schnell her. Wir lesen dazu den nächsten Vers. Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe. Esau schlang es hinunter. Schlang, so gierig. Trank noch etwas und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Vorrecht als ältester Sohn. Ich sehe etwas ganz Interessantes. Wenn du nach dem Lustprinzip lebst, hast du immer die Angst, dass du zu kurz kommst. Das ist aber nie genug. Wenn du nach der Vision lebst, ist die Challenge da, dass du oft noch im Moment musst verzichten. Und eigentlich ist es so, dass hinter jeder Vision, die ja immer auch unsichtbar ist, ist auch gerade eine sichtbare Verlockung. Und die Frage ist, wem gebe ich jetzt nach? Und es ist oft so einfach, gerade am sichtbaren Verlockung einfach so nachzugehen. Aber die Folge ist oft die, dass längerfristig im Laufe unseres Lebens wir eigentlich Schmerzen haben, Enttäuschungen haben, die besser wären gewesen. Wir wären unserer Vision treu geblieben. Im Hebräer, auch im Neuen Testament, ist ein herzzerreißender Vers. Da steht, ihr wisst, wie es Esau später erging, als er den Segen bekommen wollte, der ihm als dem Erstgeborenen zustand, musste er erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen, so sehr er sich auch unter Tränen darum bemühte. Auch da wieder, wir lesen den Vers und denken, was soll das Gott? Aber schau, dieser Vers trifft ganz einen wichtigen Nerv. Und zwar, unsere Kinder es manchmal so, wenn sie etwas mal für nicht gut machen, dann sagen sie, Entschuldigung Papa oder Entschuldigung Mama. Aber du hast genau schon im Ton, beim nächsten Mal, sie werden es gerade wieder machen. Und wenn es etwas Happiges ist, dann tun sie sogar brüllen, oder? Du weißt genau, es kommt gleich wieder. Es sind einfach Tränen vom Moment. Und es ist ein Unterschied, wenn mir etwas wirklich leid tut und ich mir Veränderung wünsche. Oder ob ich einfach so ein bisschen durch den Moment, einfach ein bisschen im Moment am Brüllen bin. Der Punkt ist, es tut uns eigentlich ja immer leid. Aber es ist ein Unterschied, ob es mir nur leid tut oder ob ich wirklich etwas verändern will in meinem Leben. Und die Geschichte vom Esau ist ein Warnbeispiel. Weil ehrlich, wie es theologisch in der Bibel heißt, Gott ist der Gott von Abraham, der Gott Isaaks und der Gott Esaus. Das steht aber nicht da. Und so ist die Geschichte, die Begebenheit von Esau, ein Warnbeispiel, dass wir unsere Vision nicht einfach billig verschütten. Der Esau hat seine Berufung, sein Erbe für eine Linsensuppe von der Lust im Moment einfach so hergeworfen. Und wenn du genug lange in der Kirche bist, dann hast du genug gesehen, wie wunderbar hochbegabte Leute ihre Berufung einfach so wegwerfen. Meistens ist es für ein Abenteuer. Meistens ist es ein sexuelles Abenteuer. Das ist eher der Hauptgrund, warum die Leute Kirche verlassen, wegen dem Sex. Oder die Linsensuppe vom Frust. Irgendein Frust, den Leute erleben. Und das ist wie eine Linsensuppe, ist wie ein Duft, der aufsteigt und plötzlich wird das mega gross. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich in 20 Jahren Pastor alles erlebt habe. Das kann doch nicht sein. Dass Leute sagen, im Moment irgendwie, ich weiß nicht, was machen. Wo die Leute für einen Moment von dieser Linsensuppe irgendwo die Langzeitperspektive von ihrem Leben einfach verlieren. Und sich nur die Frage stellen, wie werde ich mal geistlich enden? Ich weiß nicht, ob du und ich, wo wir so unsere Linsensuppe haben, wo uns so vieles können verbauen in unserem geistlichen Leben. Hier noch ein wichtiger Punkt. Gott vergibt immer. Gott lässt einen Menschen nie einfach liegen. Aber der Esau ist eben ein warnendes Beispiel, dass wir einfach billig sollen mit Tränen kommen, wo wir eigentlich gar nichts verändern wollen. Wenn ein Mensch wirklich Buße tut und tut, dann wird Gott ihn immer annehmen. Das ist meine tiefste Überzeugung, wenn ich die ganze Bibel lese. Jetzt die Bibel, ich kann es nicht anders sagen, ist einfach ein unglaubliches Wunderbuch. Und auch gerade in dieser Begebenheit, in dieser Geschichte hier, nicht irgendwie einfach so ein bisschen mystische Wunder, sondern sehr rationelle Wunder. Sondern nämlich die Begebenheit hier mit dem Erstgeburtsrecht, das du 1900 Jahre später durch Paulus wieder aufwerfen. Also das, was im Alten Bund steht, im ersten Teil der Bibel steht, greift der Paulus wieder auf und es gibt ein unglaubliches, komplettes, wunderbares Bild. Dazu folgender Vers. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werden. Jetzt kommt das Brillante. Jesus wird zum Erstgeborenen. Die nicht coole Geschichte, die wir da hatten, rollt der Paulus wieder auf und malt uns ein gigantisches Bild für unser Leben, für unsere Nachfolge, für den Schatz, den wir haben, Jesus. Die Story ist folgende. Der erstgeborene Sohn Gottes ist auf dieser Erde, er ist in der Wüste, 40 Tage, er ist müde, er ist ausgelaugt, er ist erschöpft, Flasche leer. Und der Teufel schlängelt sich her und sagt, wenn du mich anbetest, gebe ich dir all meine Reichtümer. Und Jesus sagt zu Satan in dem Sinn, Satan, ich bin nicht lustorientiert, sondern ich bin visionsorientiert. Und er schlägt das Angebot aus und er geht seinen Lauf und er verlandet seinen Lauf. Die gleiche Geschichte und doch komplett anders. Der eine verscherbelt sein Erbe, der andere, der Sohn Gottes, ist treu und läuft gemäß seiner Vision und seiner Berufung. Was hier in diesem Vers ausgesagt wird, ist ja diese unglaublich umwerfende geistliche Realität vor Augen geführt. Und zwar, Jesus wird für dich und mich zum Erstgeborenen. Das heisst, alles, was ihm gehört, als dem Erstgeborenen, gehört auch dir. Seine ganze Herrlichkeit vom Himmel, sein Reichtum, sein Segen, das alles tut er dir und mir übertragen, überschreiben, für immer, wenn wir an ihn glauben. Wow! Das ist die amazing Botschaft. Und ich werde schließen mit dem Bild. Als ich die Predigt vorbereitet hatte, diese Tage, habe ich plötzlich einen roten Teppich gesehen. Einen roten Teppich genau bei unserem Ausgang. Und Jesus will den roten Teppich ausrollen. Und ich habe jedem von uns sagen, mein Kind, also wenn du an Jesus glaubst, du kannst anfangen zu glauben, ich tue für dich den roten Teppich ausrollen. Ein ehrenvolles Bild für dich und für mich. Und er sagt, mein Kind, lauf nicht an meinem Angebot vorbei, geh nicht links und rechts durch die Pfützen und lass dich von dem und dem Linsentüftchen irreleiten, sondern lauf auf dem roten Teppich. Der roten Teppich, der eine Symbolik ist, wo all das drauf ist von seinem Erstgeburtsrecht. Und ich glaube, es sind Leute da, die sagen, sorry Jesus, bei meiner Geschichte, bei meinen Verletzungen, das ist zu schön, um wahr zu sein. Und wenn irgendwo der Eindruck, und das ist irgendwo der Eindruck, ich bin nur so Nummer 3 oder Nummer 4. Und lass mich noch einen letzten kurzen Vers anschauen, wo steht, er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Er will in allem, in deinem Leben der Erste sein. Und es ist nie zu spät, dass er in dir und in meinem Leben der Erste sein kann. Wenn du sagst, Jesus, du bist der Erste in meinem Leben, dann gilt es ab sofort und du laufst auf dem roten Teppich. Und du bist nicht das Nummer 3 und das Nummer 4, wenn es darum geht, Segen zu empfangen, wenn es darum geht, Autorität zu haben, sondern du hast die volle Autorität, die Jesus dir zuspricht. Und das ist für mich das Bild, das mich unglaublich geflasht hat, beim Jakob, der Jakob, der so ein Halunke war, wo man denkt, wenn er noch Buß tut, dann wird er so ins dritte, vierte Glied hingeschoben werden. Aber nein, Gott nimmt ihn und der Typ wird zu einem Stammvater von Nationen. Gewaltig. Das ist der Gott im Himmel. Und ich möchte dich so einladen, dass dein Herz explodieren kann. Für die tollen Gedanken, die Gott über dich und meinem Leben hat. Ich werde noch beten zum Schluss. Ja, Jesus, mich einfach immer nur staunen über dem, wo du bist und wo du tust und was du für Gedanken hast über unser Leben. Und Jesus, du siehst jetzt, wo wir irgendwo die Linsensüppli vor uns sehen, die vielleicht ganz, ganz einschneidend war. Und wir bereuen es so, dass wir die Suppe genommen haben. Und das ist das Geniale, Jesus, bei dir heute, dass du sagst, nichts ist schlimm, nichts ist zu tragisch, dass ich dir wieder die volle Autorität geben kann. Ich gebe dir, ich übertrage dir, ich überschreibe mein Erstgeburtsrecht an dich. Ich mache dich zum Nummer 1. Nimm es an. Und heute Abend ist der rote Teppich da, vor deinem Herz, vor deinem Leben, vor deinem Lauf. Du kannst dich entscheiden, dass du sagst, und ich tue meine Füße auf den roten Teppich. Ich will nicht mehr lustorientiert leben, sondern ich will visionsorientiert leben. Durch Jesus Christus. Amen.